Gottes Gegenwart ist hier. Und die ist überall da, wo Menschen sich zusammentun, deren Herz ihm gehört. Zwei oder drei in seinem Namen, sagt er. Und er ist mitten unter ihnen. Preist den Herrn. Wir hatten es in den letzten Wochen von Entscheidungen, von Gehorsam als Liebessprache Gottes, die Sprache, die ihm am meisten zu Herzen geht, wenn wir ihm gehorchen. Wir hatten es von Entwicklungen und Durchbrüchen. Und ich möchte einmal mehr heute Morgen den Blick in so eine übergeordnete Perspektive heben. Ich finde, das ist immer so gut und so wichtig für uns. Wir neigen zur Bodenhaftung. Wir neigen dazu, unseren Blick auf das zu richten, was uns vor den Füßen ist, und das auch zu beklagen und nicht den Blick zu heben in die großen Dimensionen Gottes. Ich möchte es heute Morgen einmal mehr tun. Es hilft uns in unserer Ausrichtung auf Gott. Wir haben Ostern gerade hinter uns, eine Woche gerade mal. Und wir haben unseren Herrn gepriesen und ihn gelobt. Wir haben gefeiert, dass die Macht des Todes besiegt ist und dass der König Christus triumphiert. Und ein für alle Mal triumphiert hat. Und ein für alle Mal die Macht des Todes tatsächlich besiegt ist. Er triumphiert und mit ihm das Leben. Wir haben uns letzte Woche darüber Gedanken gemacht an Ostern, dass dieser Durchbruch zum Leben einen Abglanz auf unser Leben hat und dass wir das erleben, dass ganz viele kleinere und größere Durchbrüche sich in unserem Leben ereignen, und die sind so ein Abbild, ein Abglanz von diesem riesigen, großen Durchbruch, den der Christus für die gesamte Menschheit erwirkt hat. Und wir haben uns Gedanken gemacht darüber, dass beides im Leben mit Gott vorkommt, sowohl diese Durchbrüche, diese spektakulären Durchbrüche, als auch Entwicklungen. Zeiten von gefühlten Ewigkeiten, jeder von uns kennt das, gefühlte Ewigkeiten, in denen sich Dinge entwickeln, bis wir das erlangen in unserem Leben, was wir von Gott bekommen sollen. Und es ist gut, sich daran zu erinnern, dass Gott selber ja sagt, dass seine Gedanken so hoch über unseren Gedanken sind, wie der Himmel über der Erde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so ein bisschen erschreckt einen das immer, weil man denkt, oh, ist er doch so weit weg? Ist er doch so weit weg von mir, wenn er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege? Und ich darf mich erinnern, es gibt doch Gott und sein Volk. Im Idealfall in so einer ganz innigen Verbindung. In gegenseitiger Hingabe, auch darüber haben wir in den letzten Wochen viel reflektiert, als wir über Anbetung gesprochen haben, über Lobpreis und Anbetung gesprochen haben. Gott gibt sich den Menschen hin, er gibt sein ganzes Leben für die Menschheit hin und wünscht sich, dass Menschen auf ihn auch mit Hingabe reagieren. Anbetung, Anbetung als vollkommen innige Hingabe. Und ihr Lieben, wenn das zusammenkommt, ja, wenn diese Hingabe Gottes in dem Leben von Christus erwidert wird durch die Hingabe einzelner Menschen, in Ballung einzelner Menschen, dann ist das eine unglaubliche Energie, die da freigesetzt wird. Eigentlich für die Runderneuerung einer geschundenen Welt. So kann man das sehen, denn das ist der Plan. Irgendwo quietscht ein Stuhl. Es gibt andere Stühle, die nicht quietschen. Gottes Plan, die Runderneuerung einer geschundenen Welt. Das ist von Anfang an sein Plan gewesen. Schon als der Sündenfall sich gerade ereignet hatte, drückt er sofort aus, was er eigentlich vorhat mit dieser Welt. Und er wird einen schicken, der dieser Schlange, die diesen Fall erwirkt hat, den Kopf zertritt. Schon sofort wird der Plan offenbar. Gott und sein Volk. Das war schon immer so gedacht, im Alten Testament und im Neuen Testament. Das Volk des Alten Bundes was nicht ausgetauscht worden ist gegen das Volk des neuen Bundes, ist ein Volk des neuen Bundes dazugekommen. Die Verheißungen für das erwählte Volk Israel, lieben, bitte keinen Fehler machen, gelten nach wie vor. Und die werden in alle Ewigkeit gelten. Denn das, was Gott tut, das hält er gewiss. Ich möchte heute einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch in den Fokus stellen. Und ich finde es interessant, es gab schon so ein paar Gedanken in der Lobpreiszeit, die darauf hinweisen, auf das Thema, was ich heute mit euch bedenken möchte. Und es ist ein ganz wunderbares Buch, dieses Jesaja-Buch. Schwer zu verstehen. Aber es ist ein ganz wunderbares Buch, weil es so viel Grundsätzliches über den Charakter und die Pläne Gottes sagt. Gott ist der Herr der Geschichte. Wenn man dieses Buch mal liest, dann wird das super klar. Gott ist der Herr der Geschichte. Er wendet auch selbstverschuldete Not und Bedrängnis, weil er so ist, wie er ist. Er macht alles neu. Und ich möchte mal ein paar Verse aus dem Kapitel 43 lesen. Einmal die Folie, bitte. Die einzige, die kann dann auch stehen bleiben, genau. Jesaja 43 in Vers 11 lesen wir: Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Vers 13, ich bin, ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden? Und in Vers 18 und 19 lesen wir: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr's denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Worte an ein Volk, an ein Bundesvolk, was unter ganz unfassbarer Bedrängnis war. Und das Interessante ist, ehe wir jetzt ein bisschen in den Kontext gucken, das Interessante ist, dass die große Bedrängnis Israels, nämlich das Exil, erst noch bevorstand, als Jesaja diese Worte schrieb. Und Gott schon an dieser Stelle seinen Trost und die Lösung aus dieser Bedrängnis hat. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Und ich bin davon überzeugt, ehe wir in den Kontext gehen, dass das an dieser Stelle auch ein aktuelles Wort für die Pfingstgemeinde ist. Es kam vor einigen Monaten schon mal genau dieses Wort. Das hat mein Herz ergriffen, dieses Wort. Ich bin davon überzeugt, es ist ein Wort für uns. Und ich möchte da ein bisschen tiefer reingehen. Wir hatten im Rahmen der Gebetswoche viele Gedanken darüber, wie unser Herz zu Recht ist gegenüber Gott. Und es gab diesen Impuls: Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und wir haben gemeinsam rausgefunden, dass tatsächlich der Schlüssel hier für das Leben dieser Gemeinde, wenn wir damit anfangen, dass Anbetung unsere wichtigste Priorität ist, dass der Schlüssel tatsächlich in unserem Herzen liegt, was wir gegenüber Gott haben. Es geht darum, ein unverhärtetes, ein unverstocktes Herz zu haben gegenüber Gott. Ein unbeeinträchtigtes Herz. Und da gibt es einen zweiten Gedanken dazu. Verstockung hat mit Ungehorsam, mit innerem Widerstand, mit dem sich widersetzen. Ich höre dich zwar, aber ich tue nicht, was du sagst, damit zu tun. Es hat aber auch mit einem zweiten Aspekt zu tun, mit genau diesem. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Ich mache alles neu. Ein unbeeinträchtigtes Herz gegenüber unserem Gott sollen wir haben. Ihr Lieben, wenn das so ist, wenn der Heilige Geist uns dahin verhilft und unser Zutun dazukommt, da kann man nicht was dazu tun. Offensichtlich kann ich selber dafür sorgen, dass mein Herz nicht verstockt und nicht verhärtet. Wie immer in Gottes Plänen ist es so, dass er eine Vorlage gibt und die Menschen auf ihn reagieren müssen, damit die Dinge sich bewegen im Reich Gottes. So wie das Herz verstockt, verbittert sein kann, kann es auch in der Vergangenheit hängen bleiben. und damit keinen Zugang haben zu Gott. Bevor wir da ein bisschen genauer drüber nachdenken, möchte ich ein bisschen in den Kontext gehen. Wie immer, es ist so wichtig, wenn wir Bibel lesen, dass wir den Kontext beachten. Das ganze Prophetenbuch Jesaja ist zwar auch für eine weit darüber hinausreichende Zeit gedacht, aber auch für die buchstäbliche Situation des Volkes. Ich möchte das nur ganz kurz anreißen, alles andere würde hier viel zu weit führen. Jesaja war ein Prophet in der Zeit der Teilung des Reiches Israel in ein Nordreich und ein Südreich und der Teilung in der Zeit des Ungehorsams, dieses sich ewig immer wieder widersetzende Volk, was Gott wirklich große Mühe gemacht hat, ist ein Buch in der Zeit vor dem Exil. Und es ist eine Zeit ganz enormer politischer Bedrängung. Ja, also ihr könnt euch das vorstellen auf der Landkarte. Das kleine Israel, was damals auch nicht so viel größer war als jetzt, war irgendwie wie so zwischen Hammer und Amboss, zwischen riesigen damaligen Weltmächten, zwischen Ägypten und Assyrien. Und diese großen Mächte, die tobten sich aus in diesem Raum. Interessant. Schon damals tobten sich die Mächte aus an diesem kleinen Israel. Und Gott rang darum, dass sein Volk sein Vertrauen auf ihn setzte und nicht politisch guckte, ob man sich jetzt mal mit Ägypten anfreunden könnte oder ob man vielleicht mit den Assyrern sich annähern könnte, damit einem da die große Not erspart bleiben würde. In dieser Zeit spricht der Prophet Jesaja, übrigens ein 20-jähriger junger Mann, als er berufen wird. Ist jemand unter euch so nähe 20? Lena? Lena? Nee, außer Alain? Außer Alain und Alfred? Lena, ein 20-jähriger junger Mann, der zum Propheten berufen wird. Krasse Geschichte, oder? Als Sprachrohr Gottes zu der Zeit war das ja noch so, dass der Geist Gottes nicht auf alle Menschen ausgegossen war, sondern zur Bundeserinnerung Gott prophetisches Wort gebraucht hat und Menschen berief, die sein Sprachrohr waren. Im ersten Teil des Buches, nur mal so als groben Abriss, stellt Gott klar, wie er mit denen umgeht, die sich gegen ihn stellen. Gott hat natürlich die politischen Verhältnisse komplett unter seiner Kontrolle, weiß genau, welches Volk sich wohin wenden wird und welches Volk was tun wird in der Zukunft. Und trotzdem ist es so faszinierend, wir lesen schon immer da, wo Gott über die Völker spricht, im ersten Teil des Buches, diese messianischen, diese fantastischen messianischen Verheißungen, Jesaja 9, Jesaja 11, dass Gott einen Retter erwecken wird, dass das Volk, was im Finstern wandelt, eines Tages nicht länger im Finsteren wandeln wird. Schon da diese genialen Verheißungen, die wir als unsere Weihnachtstexte predigen, das ist einfach fantastisch, mitten in dieser Zeit. Und dann gibt's den zweiten Teil, das ist überschrieben mit dem sogenannten Trostbuch. Der zweite Teil ab Kapitel 40 bis 55 ungefähr. Und ich möchte euch mal ein paar Auszüge lesen aus diesem Teil des Jesaja-Buches. Ich finde es so unglaublich beeindruckend. Gott spricht direkt zu seinem Volk. Wie gesagt, wir müssen uns klar machen, die Situation ist, das Volk ist zerstritten, es gibt ein Nordreich und ein Südreich, Könige in Reihe, die mal Gott auf Gottes Seite sind, mal nicht. Also wirklich, wenn ihr das mal lest, was es da an Abfolgen von Königen gab, die Götzenaltäre waren gerade wieder eingerissen, dann gab es einen König, der wieder dem lebendigen Gott zugetan war, dann war der wieder nicht in Regentschaft und es gab wieder einen König, der neue Götzenaltäre baute. Eine totale innere Zerrissenheit und diese Bedrohung von außen. Und Gott ringt um sein Volk. Und da möchte ich euch ein paar Auszüge vorlesen, weil es so in sein Herz hineingucken lässt. Jesaja 40 fängt an mit "Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott." Interessante Worte, die auch Johannes der Täufer übrigens dann später spricht. Und es geht weiter in dem Kapitel 40, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen, siehe, was er gewann ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln, im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und dann geht es weiter, Ende des Kapitels, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, sagt Gott seinem Volk, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Volk, hör zu, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und es ist so wunderbar, was er in seiner Leidenschaft für dieses Volk verheißt und verspricht. Und ihr Lieben, wir wissen, das sind keine leeren Versprechungen. Das tut er dann auch wirklich. Er sagt, ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen mitten auf den Feldern und will die Wüste zu Wassertälern, Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies getan und der Heilige Israels hat es geschaffen. Und dann kommen diese wunderbaren Aussagen in den nächsten Kapiteln 42. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, weil er so ist, wie er ist und weil er sich selbst treu ist. Und wieder kommen Verheißungen für den Messias in diesen Kapiteln. Und immer wieder sagt Gott seinem Volk, dass die richtig große Bedrückung erst noch erleben wird. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, mein Volk. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und in all diesen Aussagen, die wir da hören, die Gott gegenüber seinem Volk spricht, dürfen wir uns als neutestamentliches Gottesvolk auch wiederfinden, denn sein Herz gegenüber seinem Volk ist immer noch dasselbe. Ich bin der Herr, und außer mir ist kein Heiland. Lasst es uns nehmen als aktuelles Wort auch heute für uns. Ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Ich bin, ehe denn ein Tag war, und niemand ist da, der außer aus meiner Hand erretten kann. Ich wirke, wer will's wenden? Was für ein Gott! Und was für gewaltige Pläne hat er. Am Schluss des Jesaja-Buches lesen wir, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Was für Pläne. Und was für eine Leidenschaft für ein Volk und für das Heil. Ich will ein neues schaffen, es wächst schon auf, seht ihr es denn nicht? Ich will. Wenn wir sagen, ich will, hat das schon Gewicht. Wenn Gott sagt, ich will, dann wird es geschehen. Und nichts und niemand wird das verhindern können. Ich will ein neues schaffen, es wächst schon auf, seht ihr es denn nicht? Gedenkt nicht an das Frühere, ich gehe diese beiden Aussagen gerade mal um, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Einmal mehr diese Verknüpfung von Gottes Part und Menschenpart. Immer wieder ist es so, weil Gott will das miteinander. Er will das miteinander mit seinen Menschen. Er hat so eine Achtung vor den Menschen, dass er einen eigenen Willen, einen eigenen Entschluss, Entscheidungen respektiert. Noch einmal wieder bezogen auf uns. Es geht um den ungestörten Zugang zu Gott, um den ungestörten Herzenszugang zu Gott. Und damit geht es um das Wohl des Einzelnen, ganz klar. Es geht nicht Gott damit in erster Linie schlecht, wenn ich einen gestörten Herzenszugang habe, wenn mein Herz hart ist, verstockt, in der Vergangenheit hängt. Es geht vor allem mir damit schlecht. Vor allem mir. Aber Gott leidet mit. Und deswegen will er seinem Volk, seinem Reich und mir zuliebe, dass mein Zugang ungestört ist zu ihm. Es geht auch um die Ausbreitung des Reiches Gottes. Übrigens ein Gedanke, den wir nie aus den Augen verlieren dürfen. Ach so, denkst du dann, okay, das ist also nur Mittel zum Zweck. Er will, dass es seinen Kindern ordentlich gut geht, damit seine Macht sich ordentlich ausbreitet. Wenn du der einzige Mensch auf der Erde gewesen wärest, der hätte erlöst werden müssen, wäre Christus für dich ans Kreuz gegangen. Das darfst du nie vergessen. Also den Gedanken ganz schnell wieder verwerfen, ja, dass es um Machtstrategien geht. Ich glaube, Gott muss uns nicht mehr beweisen als mit dem Leben seines Sohnes, dass er die Menschen meint, die er in Ewigkeit bei sich haben will. Tatsächlich haben wir ja verstanden, in dem Rahmen, in dem wir über Lobpreis nachgedacht haben, dass der Zugang zu den Verheißungen Gottes, also der Zugang zu seinen Zukunftsplänen für mich, für uns hier gemeinsam, für die Gemeinde, durch Verstockung, durch innere Abwehr, durch Ungehorsam und Verbitterung gestört sein kann. Das heißt, ich kann mir die Perspektive zu Gott, zu dem, was Gott für mein Leben hat, oder wir als Gemeinde können uns die Perspektive zu dem, was Gott für uns als Gemeinde hat, damit versperren, indem wir uns einfach widersetzen. Sagen, Gott, wir hören dich zwar, aber nö, wir haben keinen Bock daraufhin, was zu tun. Nö. Wir widersetzen uns, wir verstocken, wir verbittern. Und wir zählen dann auf, also da an die und die Situation kann ich mich erinnern, da hast du so und so reagiert oder eben nicht reagiert. Wieso sollte ich? Punkt, Punkt, Punkt. Vorsicht, Vorsicht. Verbitterung, Verstockung, raus aus dem Herzen, raus. Gott gibt dir die Vorlage, dass er sagt, er hat dein Herz ausgetauscht, dein steinernes Herz gegen ein fleischernes Herz ausgetauscht. Erfüll du deinen Part oder lebe du deinen Part, dass dieses fleischerne Herz nicht wieder verhärtet, nicht wieder verbittert und vor allem nicht gegenüber Gott. Also ich kann mir die Zukunftsperspektive versperren, indem ich verstocke, verbittere, aber auch, und das ist dieser zweite Aspekt, der uns heute wichtig ist, durch Hängen in der Vergangenheit. Diese Aussage, gedenkt nicht an das Frühere, ist übrigens jetzt Luther-Übersetzung, und achtet nicht auf das Vorige, wird in der neuen guten Nachricht ganz fantastisch übersetzt. Klammert euch nicht an das, was war. Dieses Gedenkt nicht ist dieses so, na ja, ab und zu denke ich dran. Genau darum geht's. Klammert euch nicht an das, was war. Und das ist nicht nur für jeden persönlich, und ich bin sicher, es betrifft jeden persönlich, sondern ich glaube auch für uns als Gemeinde noch ein ganz wichtiger Punkt. Bestimmt der Schmerz der Vergangenheit deine Gegenwart und deine Zukunft? Hand aufs Herz. Bestimmt der Schmerz der Vergangenheit deine Gegenwart und deine Zukunft? Ich möchte mal ein sehr persönliches Beispiel geben aus jüngster Vergangenheit. Und ich glaube, wir können heute gemeinsam etwas öffnen für diese Gemeinde. Ich habe für mich festgestellt, dass Schmerz aus der Vergangenheit meine Gegenwart und meine Zukunft bestimmt. Mindestens meine Gegenwart. Ich habe das für mich festgestellt. Und ich habe auch festgestellt, ich will das nicht. Ich will nicht in so einem Fangeisen sein. Übrigens, Leute, die ein gutes Gedächtnis haben, sind höchst gefährdet für dieses Fangeisen der Erinnerungen, was immer wieder reflektiert, immer wieder denkt, weißt du noch, am so und so vielten, so und so vielten, um so und so viel Uhr, weißt du noch, was da passiert ist? Gutes Gedächtnis ist eine super Sache, aber dafür nicht. Ich möchte euch mal kurz berichten über eine persönliche Situation. Ich bin wieder zur selben Zeit, am selben Ort einer traumatischen Erfahrung. Und jeder kennt das von euch. Diese Erfahrung schießt sofort wieder in die Realität. Man muss nur bestimmte Assoziationen wieder haben, dann ist das, was einen traumatisiert hat, sofort wieder da. Und ich ertappe mich dabei, dass ich die Erinnerung auch ganz detailliert rekonstruiere. Vor so und so vielen Jahren um diese Zeit, am 6. April, war das und das und das und das. Oh nein, wie schrecklich ist das? Das fühlt man nochmal mit. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Und irgendwas in mir, ich weiß nicht was, irgendwas in mir will diese Schreckenszeit konservieren. Immer wieder. So eine Art Jahrestag. Es gibt Jahrestage für fiese Erinnerungen. Und tatsächlich merke ich, das holt mich weg von dem Wunderbaren, was Gott bisher aus dieser Situation gemacht hat. Es holt mich komplett weg davon. Und ich bin wieder in diesem Schmerz und wieder in diesem Leid. Ich will was festhalten. Um was? Um was? Warum will ich festhalten? Ich versuche das mal zu reflektieren. Warum will ich das festhalten? Will ich das festhalten, um ernst genommen zu werden? Mal ganz ehrlich in sich reingehört. Überprüft es mal an Situationen an eurem Leben. Will ich das festhalten, um ernst genommen zu werden, damit ich immer wieder sagen kann, was war das für eine schreckliche Zeit und vielleicht auch Leute sagen, oh ja, das war wirklich eine schlimme Zeit und du Arme. Oder will ich das festhalten, um zu dokumentieren, wie unergründlich Gott ist? Da geht's nämlich noch tiefer, denn es geht ja um unser Herz gegenüber Gott. Will ich das festhalten, um zu sagen, Gott, damals habe ich dich nicht verstanden? Und spätestens da, ihr Lieben, spätestens da brauche ich Hilfe. Und ich weiß, ich komme da alleine nicht raus. Und schon gar nicht mit meinen Gedankenreflexionen. Wenn ich so denke, wenn ich das jetzt nicht festhalte, wer tut es dann? Wer erinnert sich noch daran? Und wer verschafft mir Gerechtigkeit oder Lösung? Dabei bin ich schon längst in der Lösung drin, die sich entwickelt. Was aber passiert ist, dass ich komplett in dieser Situation klebe. Klammert euch nicht an das, was war. Und Gott hat mich tatsächlich an diese Jesaja-Stelle geführt. Klammert euch nicht an das, was war. Und dann denke ich so, weil ich ja vernünftig bin und so richtig in der deutschen Kultur erzogen, dann denke ich, Mensch, man kann doch sowas nicht einfach zu den Akten legen. Man muss doch aus der Vergangenheit lernen. Bloß nicht verdrängen. Bloß nicht gleich weiter turnen und das Alte Altes sein lassen. Kommt mir so vor. Aber Gott sei Dank, ich entscheide mich, dass ich dieser Vergangenheit, diesem Stück Vergangenheit nicht mehr erlaube, meine Gegenwart und meine Zukunft in Ketten zu legen. Ich erlaube es nicht mehr. Und ich entscheide mich an dieser Stelle tatsächlich dieser Aufforderung Gottes zu folgen. Das ist ja eine ganz sanfte Aufforderung. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achte nicht mehr auf das, was war. Das ist ja kein Befehl. Ich finde, das ist eine ganz sanfte Aufforderung. Und doch spüre ich an der Stelle, und ich glaube, das betrifft uns auch als Gemeinde, es ist eine Aufforderung, der man Folge leisten sollte, die man hört und zu der man sich entscheidet, das will ich umsetzen. Also ich entscheide mich tatsächlich, dieser Aufforderung Gottes zu folgen. Und mir kommt in den Sinn, was wir reflektiert haben, dass Gehorsam, das heißt dieses Doppel von Hören und Tun, nichts anderes ist Gehorsam, Hören und Tun, das ist die Liebessprache Gottes. Und das beflügelt mein Herz. Und trotzdem tue ich mich schwer. Das ist so ein Ringen. Wenn du diesen Prozess mal mitgehst, dann merkst du, das ist so ein Ringen. Wenn ich nicht erinnere, wer tut es dann? Und ich verstehe in dem Moment, wo ich das gedacht habe, verstehe ich, an dieses frühere, an dieses traumatische Erlebnis muss überhaupt nicht mehr erinnert werden. Da muss überhaupt nicht mehr dran erinnert werden. Das kann komplett in der Versenkung verschwinden, weil Gott längst etwas Neues geschaffen hat. Wusstest du, dass du zu deiner Seele sprechen kannst? Du kannst an so einer Stelle sagen, Seele, gib frei und folge deinem Herrn. Seele, gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das, was war. Denn Gott sagt dir, ich will ein Neues schaffen. Es wächst schon auf. Erkennst du es denn nicht? Und der Blick öffnet sich auf die göttliche Realität. Und ihr Lieben, diese Aussage im Jesaja-Buch sagt, dass, da sagt Gott das zu seinem Volk, das wirklich was zu lernen hatte. Das war nicht mal irgendwie so eine Situation, die der Widersacher Gottes, die der Teufel verursacht hat, und es ist gut, wenn man da gar nicht mehr dran denkt, sondern da waren Prozesse im Gang, wo wirklich etwas zu lernen war, wo es wirklich darum ging, dass dieses Volk immer wieder neu zu Gott zurückgerufen werden musste und immer wieder neu drohte, in die Götzenanbetung zurückzufallen. Gott sagt das zu einem Volk, das wirklich was zu lernen hat. Gedenkt nicht an das Frühere, klammert euch nicht an das Alte. Und da kommt wieder dieses typisch, Entschuldigung, ihr Afrikaner, ihr habt es ja, glaube ich, viel leichter als wir, viel leichter. So der, die deutsche Seele tickt so, das ist so das Argument der Verantwortlichkeit und den Lerneffekt durch den ständigen Blick zurück, das ist so in unserer ganzen Kultur verhaftet. Wir müssen doch aus der Geschichte lernen, wir müssen doch unseren Blick in die Vergangenheit richten, damit das ja nicht wieder passiert. Hat alles seinen Platz, aber nicht in diesem Sinn. Denn dieses Argument zieht an dieser Stelle nicht, beziehungsweise es zieht in die falsche Richtung. Es zieht nämlich zurück in diese Vergangenheit, nagelt einen fest auf das, was wirklich, wo wirklich der Feind Gottes Schaden angerichtet hat. Stattdessen soll ich aber meinen Blick öffnen auf die göttliche Realität. Ich will ein Neues schaffen, sagt Gott, es wächst schon auf. Erkennst ihr es denn nicht? Erkennst du es denn nicht? Mein, dein, unser Blick als Gemeinde soll geöffnet werden auf das, was Gott schon aufwachsen lässt. Und ich möchte uns ermutigen, heute Morgen diesem nicht Befehl, aber dieser Aufforderung Gottes von ganzem Herzen zu folgen. Gedenke nicht an das Frühere. Und achte nicht auf das, was war. Klammere dich nicht an das, was war. Er sagt, ich will ein Neues schaffen, es wächst schon auf. Erkennst du es denn nicht? Ich möchte gleich eine Zeit uns gewähren, dass jeder Einzelne für sich selbst darauf reagieren kann. Und du wirst merken, da ringt was in dir. Da sind Dinge, die wollen das festhalten, die wollen aus unerfindlichen Gründen Schmerz und tragische Dinge festhalten. Öffne dich für die Realität Gottes in deinem Leben. Öffne dich. Und ich möchte einen wichtigen Gedanken dazu noch bemerken. Dieser Schritt, den du im Gehorsam auf diesen Appell Gottes gehst, macht nicht jegliche seelsorgerliche Bemühung hinfällig. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Aber ohne diesen Schlüssel kann deine Seele nicht heil werden. Indem du dich entscheidest, ich will auch nicht mehr, dass das Vergangene in meine Gegenwart greift und in meine Zukunft. Mit Gott, dem Herrn. Denn er führt dich von einer Lebensqualität zur nächsten und daraufhin können dich Menschen begleiten, damit deine Seele am Ende ganz heil wird. Nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber du könntest locker 100 Jahre Seelsorge haben, wenn du diesen Schlüssel nicht ergreifst und dich nicht entscheidest vor deinem Gott zu sagen, ja Herr, ich folge dir in dem, denn du meinst es gut mit mir. Ich gucke nicht auf das, was mir in der Vergangenheit das Leben schwer gemacht hat. Ich gucke auf das, was du Neues geschaffen hast und was wächst in deinem Namen. Wenn du diesen Schlüssel nicht nimmst, wirst du bis an dein Lebensende Seelsorge brauchen. Reagiere für dich selbst.